Was für einen ermutigenden Einstieg in die Celebration. Mega stark. Danke vielmals. Ja, ich glaube, Kinder erziehen oder auch sonst mit Leuten unterwegs zu sein, ist etwas vom herausforderndsten, schönsten, nervigsten, stressigsten, aber auch berührendsten, was es gibt. Mit vielen unvergesslichen Momenten. Und so einen unvergesslichen Moment, von dem möchte ich euch heute erzählen. Sonntagnachmittag, wir hatten Besuch, Besuch ohne Kind. Und die Kinder waren ausnahmsweise mal zufrieden am Spielen im Kinderzimmer. Irgendwann hat es geläutet an der Tür und es ist eine Nachbarin draussen gestanden, die von ihrem Küchenfenster aus auf das Kinderzimmerfenster sieht. Vielleicht kannst du mal das Bild einblenden. Und sie hat gesagt, sorry, dass ich störe, aber ich habe gesehen, wie deine Kinder beim einen Fenster raus sind, über das Fenster sind sie rein und beim anderen Fenster wieder rein sind. Und ich habe gedacht, das muss ich dir sagen. Ich war geschockt. Ich habe die Kinder schon gesehen, da auf das Betonwägli, Plattenwägli, runtergefallen. Genau, und hat in dem Moment definitiv ein paar Tipps und Tricks gebraucht. Genau. Und ich war froh, wo die Kinder vergnügt und heil im Kinderzimmer, wo ich sie dort gefunden habe. Ja, Tipps und Tricks der Kindererziehung. Ich weiss nicht, was das bei dir auslöst. Vielleicht eine gewisse Langeweile. Hast schon tausend Tipps und Tricks gehört und die meisten verheben doch nicht. Oder du hast gar nichts zu tun mit Kindererziehung. Vielleicht gibt es auch ein bisschen Druck. Oh, was kommt jetzt wieder, wo ich umsetzen müsste? Vielleicht freust du dich ja drauf. Oder vielleicht löst es auch eine Traurigkeit aus, weil du kein Kind hast und dir eigentlich das wünschst oder keinen Partner hast und dir das wünschst. Und ja, ich hoffe, ihr könnt gleich alle etwas mitnehmen heute. Mich hat das Thema ins Schwitzen gebracht. Ich bin weder die, die Haufen Erziehungsbücher gelesen hat, noch Seminar besucht hat. Ich habe zwei kleine Kinder von 4 und 6, bin also relativ unerfahren im Erziehen. Und ich würde auch überhaupt nicht behaupten, dass ich es irgendwie im Griff habe mit Erziehen. Darum habe ich angefangen, Bücher lesen, Kurs besuchen, recherchieren, analysieren. Und ich habe euch da. Oh, jetzt ist sie ein bisschen verkrügelt. Ich habe euch hier eine Liste zusammengestellt von 15 Punkten. Wenn ihr die alle umgesetzt habt und ein Häkchen hinten dran, dann habt ihr es begriffen. Nein, Blödsinn. Ich kann euch heute nicht irgendwie abschließend etwas über Kindererziehung erzählen, sondern einfach gewisse Sachen antönen. Aber ich habe tatsächlich Bücher gelesen von einem Mann, wo alles richtig gemacht hat. Jesus. Genau, der Johnny hat es gerade rausgefunden. Wieso hast du das gerade gewusst, Johnny? Jesus hat zwar kein Kind gehabt, aber er hat Nachfolger gehabt oder auch Jünger gehabt. Und sein Auftrag war, ihnen zu vermitteln, wie das Reich Gottes funktioniert oder wie man im Reich Gottes lebt. Er hat also auch einen erzieherischen Auftrag gehabt. Und vielleicht apropos Erziehung, andere Wörter für Erziehung ist anleiten, ausbilden, befähigen. Und ich glaube, wenn ich hier von Kindererziehung rede, darfst du dich auch angesprochen fühlen, wenn du irgendeiner Art und Weise mit Menschen unterwegs bist, sie anleitest, sie befähigst, genau, als Small Group Leiter oder im Geschäft oder als Spielgruppenleiterin oder wo du auch immer unterwegs bist. Ich glaube, jeder von uns ist irgendwo mit Leuten unterwegs und dran. Jetzt ist die Frage, um was geht es eigentlich? Was ist die Stossrichtung von der Erziehung oder von der Kindererziehung? Was wollen wir erreichen? Und Jesus ist mal gefragt worden, ich mache hier wieder zu, sonst sehe ich euch gar nicht. Jesus ist mal gefragt worden, was ist das wichtigste Gebot? Und in Matthäus 22, Vers 37 bis 40 sagt er, Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder deinen Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Also ich glaube, das, was eigentlich so der Kern ist, ist, dass wir unseren Kindern lehren, was es heisst, Gott. Coole Tafeln, oder? Gott zu lieben. Den Mitmensch. Hat gerade Platz gehabt. Und sich selber. Ich glaube, wenn wir da unseren Kindern, unseren Small Group-Leuten, auch in der Church da, wenn wir ihnen das vermitteln können, dann haben sie das Wesentliche verstanden fürs Leben. Jetzt möchte ich euch gerne ein paar Tipps und Tricks von Jesus weitergeben. Wie hat er das gemacht? Wie hat er das seinen Jüngern vermittelt? Und vielleicht ganz simpel und gleich ganz herausfordernd. Er hat es vorgelebt. Er hat gelebt und seine Jünger haben gesehen, sie waren nahe mit ihm unterwegs gewesen, und sie haben gesehen, wie er Beziehung hat zum Vater. Sie haben gesehen, wie er ihm Vater sagt. Sie haben gesehen, wie er mit anderen umgegangen ist. Und sie haben auch gesehen, wie er mit sich selber umgegangen ist, wie er sich zurückgezogen hat. Und auch wir sind Vorbilder. Und unsere Kinder spiegeln, was wir leben. Die Jünger haben gespiegelt, was Jesus gelebt hat. Und unsere Kinder spiegeln, was wir leben. Das ist manchmal amüsant. Manchmal vielleicht auch so ein bisschen, ich höre mich gerade schimpfen. Und manchmal vielleicht auch, dass man sagt, yes, da hat mein Kind etwas verstanden oder nachgemacht, was gut ist. Und ich glaube, wir können nicht erwarten, wenn wir über die Nachbarn schimpfen am Tisch, dass die Kinder nachher nicht hinterher reden über ihre Schulgespänchen. Unser Leben, das redet. Stört jemand den Spiegel? Gut, dann machen wir weiter. Etwas weiteres, was Jesus gemacht hat. Oh, etwas ganz Wichtiges habe ich noch vergessen. Das ist ein Dreieck. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Hat echt der Joel letzten Sonntag über das geredet? Über das In, über das Out und über das Ab. Es geht eigentlich genau in die gleiche Richtung und hat mich doch beruhigt, als ich gemerkt habe, ich gehe, glaube ich, in eine gute Richtung. Und das Zweite, was Jesus gemacht hat, macht euch ein bisschen zu, er hat Wert gesetzt. Ich weiss nicht, ob ihr auch so ein Täfeli daheim habt, irgendwo aufhängend, mit ein paar Wert. Ist gut, die mal wieder. Ich habe gemerkt, ich muss die, glaube ich, wieder mal anschauen. Genau. Das haben wir in der Predigt von Kuno schon ganz viel darüber gehört, über das Wertsetzen. Jesus hat nicht primär Verhalten verändert, sondern er hat Wert gesetzt. Also wenn ihr die Predigt nicht gehört habt von Kuno, die würde ich unbedingt hören. Also mir hat die viel geholfen. Vielleicht können wir noch einmal Jesus hat den Wert gesetzt von Ruhe und Frieden, nicht von Stress. Er hat gesagt in Matthäus 11, Vers 28, wenn ihr beladen seid, dann kommt zu mir. Ich gebe euch Frieden. Und ich glaube, das ist so etwas von unserem sich selber lieben. Dass wir immer wieder die Ruhe und den Frieden suchen und abladen. Ein wichtiger Wert. Oder er hat den Wert Vertrauen gesetzt, nicht Kontrolle. Im Lukas 10, Vers 1 hat er gesagt, geht ihr mal zum Zweiten, zu den Jüngern, und geht den Leuten sagen, das Reich von Gott ist näher gekommen und heilt die, die krank sind. Und los geht's. Er ist nicht irgendwie ihnen nach, oder, sondern er hat sie einfach ziehen und machen, hat ihnen vertraut. Es war ein Vertrauen da. Und eben kurz nach dieser Predigt von Kuno waren wir um 4 Uhr und Johanna hat ihren Becher genommen, bam, auf den Tisch geknallt. Ich habe gesagt, hey, kannst du das nicht etwas anders sagen? Sie hat gesagt, Mami, du weißt ja, was ich will. Ich dachte, ist jetzt das einfach so ein Verhalten, das ich sie gelernt habe? Oder was steckt denn da eigentlich dahinter? Und ich habe gemerkt, nein, das ist nicht einfach ein Verhalten, sondern der Wert ist, wir gehen freundlich und liebevoll miteinander um. Und ich habe am Abend habe ich ein Quiz gemacht mit ihr. Hat sie gefragt, was ist eigentlich Freundlichkeit? Hat sie gesagt, weiß ich auch nicht so genau. Und dann habe ich ein Quiz gemacht, habe eine Szene beschrieben, wo jemand unfreundlich war und jemand freundlich. Und sie konnte raten, das hat sie immer richtig gemacht, das hat sie auch schon gewusst. Und am Schluss sagt sie, Mami, ich glaube, heute bin ich nicht so freundlich gewesen. Und glaube, so können wir Kind mit den Kindern unterwegs sein, oder mit den Leuten, die wir zu tun haben. Das mit den Wäschhänken wäre noch cool gewesen, oder? Aber verhebt nicht ganz. Macht nichts. Gut. Was hat Jesus auch noch gemacht? Er hat gelehrt. Er hat seine Jünger ganz viel gelehrt. Und er hat verschiedene Tools gehabt zum Lehren. Das eine war, er hat erklärt, er hat zum Beispiel das Gebot genommen aus dem Alten Testament und hat erklärt, was das noch vertieft könnte heissen. Er hat Geschichten erzählt, Gleichnis, sagt man denen auch, wo er den Jüngern und den Leuten Sachen erklärt hat. Er hat Bilder gebraucht, um Sachen zu erklären. Ich hatte noch einen vierten Punkt. Er hat Fragen gestellt, den Jüngern. Und ich glaube, auch unser Part ist, unsere Kinder zu lehren. Und die Bibel ist ganz ein wertvolles Buch für das. Ich glaube, vielleicht habt ihr auch schon die Situation gehabt, die Kinder sind eifersüchtig aufeinander. Und da könnten wir zum Beispiel die Geschichte von Josef und seinen Brüdern ihnen erzählen. Die waren auch eifersüchtig und mit ihnen anschauen, was hat das für Auswirkungen gehabt, die Eifersucht. Und so mit ihnen über das Thema ins Gespräch kommen. Oder auch wir dürfen die Bilder brauchen. Jesus hat gesagt, er ist das Licht der Welt. Vielleicht könnten wir auch mal einen Raum dunkel machen und es ist so ein bisschen gefürchig und dann ein Licht anzünden. Und den Kindern sagen, hey, bei Jesus ist es hell. Bei Jesus sehen wir, was um ihn ist. Und bei Jesus ist Sicherheit da. Oder vielleicht mit den grösseren Kindern könnten wir auch mal einen Psalm lesen und ihnen erklären, hey, der David, er hat einfach alles, was ihm auf der Seele war, hat er geschrieben und Gott weitergegeben. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was ihr machen dürft. Das, was euch beschäftigt, das dürft ihr ausdrücken, das dürft ihr zu Gott bringen, so dass bei euch selber wieder Frieden und Ruhe einkehren kann. Oder sagen wir das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Sohn, der abgehauen ist und wieder zurückgekommen ist und Der Vater hat ihn einfach aufgenommen und empfangen. Das sagt etwas aus über die Beziehung, über das, wie der Gott ist, der Vater, wo wir lernen dürfen, zu lieben. Jetzt würde ich gerne auf ein Thema noch ein bisschen länger eingehen. Ich glaube, es ist ein grosses Thema in der Kindererziehung oder vielleicht auch sonst. Es ist das Thema Konflikt. Was machen wir, wenn unsere Kinder nicht hören, wenn unsere Kinder streiten, wenn unsere Kinder frech sind? Und bevor wir da auf Jesus und auf die Bibel schauen, freue ich mich, den Markus Gehl für zu bitten. Er ist eben ein erfahrener Erzieher. Er hat schon erwachsene Kinder. Und der Markus, der engagiert sich auch im Kids Planet und er hat ein riesiges Herz für unsere Schulkinder. Geben wir ihm doch mal einen riesigen Applaus.
Guten Morgen miteinander. Ich habe keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Ich auch nicht. Markus, erzähl doch mal ein bisschen von deiner Familie.
Also wir sind bald seit 40 Jahren geheiratet und wir haben 3 erwachsene Kinder. Das ist Fabienne, die 38 ist und selber schon 3 Kinder hat. Das letzte ist gerade am 31. Dezember 2021 um 6:45 oder irgend so etwas auf die Welt gekommen. Dann die Muriel, die ist 35, hat 1 Kind. Und der Emanuel, 31, ist noch unterwegs, also wie ein Junggeselle unterwegs ist. Selber bin ich Pensionär seit dem Anfang Januar und Grossvater in Ausbildung. Wieso Grossvater in...
Grossvater im Stress.
Das ist so. Wieso Ausbildung? Meine Frau tut seit das erste Enkelkind auf der Welt ist, immer am Dienstag das hüten. Das hat sich meiner Tochter versprochen, dass ich das mache, dass sie auch noch etwas arbeiten kann. Am Montag ist Papi-Tag und dann ist sie am Dienstag dort. Und wie ihr gemerkt habt, sind in der Zwischenzeit 4 Kinder gekommen, also das noch von der anderen Tochter. Und somit hat sie einen kleinen Hinterhort. Und da habe ich so im Übermut gesagt, als ich gewusst habe, ich gehe in Pension, ich werde dich den Tag kräftig unterstützen. Ich habe nicht ganz gewusst, was ich mich da einlade. Und jetzt ist eben der Punkt mit der Ausbildung. Früher haben wir irgendwie so Becher gehabt, heute hast du Hightech-Becher, oder? Damit du irgendwie drehst und so, da kommt nichts raus. Wenn du anders drehst, kommt raus. Nur schon um das zusammensetzen, Kinder wegen zusammensetzen, das geht alles langsam. Kinder überzeugen, dass sie noch einen Löffel mehr nehmen, das habe ich auch so Tricks drin. Aber beim Boxenstopp, sprich Windeln wechseln, dort habe ich noch so meine Defizite. Und das hat sich so ausgezeichnet, ich habe immer mit Erfolg das weiterschieben, dass ich das nicht machen musste, bis ich mal kürzlich in der Lage war, wo der stärker war als mein Weiterschieben. Und dann habe ich den Silas, so gut 2 ist, dann genau, und unter Anleitung von ihm habe ich dann die Windeln gewechselt. Und kurz später hat meine Tochter wieder den Boxenstopp gemacht und dann plötzlich zu Papi, hast du ihm die Windeln angelegt, im Silas? Sage ich, ja. Ja, ist etwas nicht gut. Nein, sie ist dicht, aber du hast sie 180 Grad verkehrt um angelegt. Also ihr seht, ich habe noch Potenzial gegeben.
So gut. Thema Konfliktstreit. Wie sind ihr da als Familie damit umgegangen und was hättest du für einen konkreten Tipp für uns?
Ja, okay. Es ist so, wir haben ja, die Kinder sind immer 4 Jahre auseinander. Das war nicht so geplant, aber es ist einfach so gekommen. Und durch das haben wir so die klassischen Konflikte wegen Spielsachen und so Zeug, ist es eigentlich nicht gegeben. Das war bei uns nicht so die Tagesordnung gewesen. Aber es hat natürlich auch Konflikte mit den Kompetenzen, denn wieso dürfen die anderen länger aufbleiben als ich? Und wir haben, das schaue ich jetzt heute wirklich so an, ein riesen Vorrecht gehabt, dass meine Frauen daheim sein können. Und wir haben, und ich konnte über den Mittag auch heim. Das heisst, wir haben den Mittagstisch gehabt. Und dort haben wir denen so Ungereimtheit oder eben so schwellende Konflikte, die es dann gleich ein bisschen gegeben hat, eben wegen Kompetenzen oder wo man nicht gleicher Meinung war, oder vor allem von der Schule, haben wir an dem Tisch können besprechen. Wir haben ihnen Tipps gegeben und haben das so können eigentlich sehr, sehr gut abhandeln. Und wir sind eigentlich so relativ konfliktfrei durchgekommen, was jetzt familieninterne so bedeutet hat.
Und der Tipp, was würdest du?
Der Tipp ist so, wir haben natürlich schon nicht ganz konfliktfrei gewesen. Wir haben dann von der Erziehung her oder vom Verständnis her hat es ein bisschen Reibereien gegeben. Und das ist, dann haben wir zwei Positionen gehabt. Die einen sind von aussen eingetragen worden. Also ein ganz konkretes Beispiel war, der Junior ist ausgegrenzt worden. Das heisst, er war auf dem Spielplatz und wollte mitspielen. Wir haben eine ganz gute Siedlung mit einem grossen Spielplatz. Und es waren dann manchmal 10, 12, 15, 20 Kinder und haben gespielt miteinander. Und irgendeiner war halt ein bisschen der Chef. Und der hat dann der Immanuel einfach nicht mögen. Was auch immer war, einmal waren es die falschen Rollenplätze oder Plätze, die er hatte, einmal die falschen Turnschuhe. Er ist einfach immer aussen gestanden. Und das hat ihn dermaßen beschäftigt und traurig gemacht, dann hat er angefangen zu stackeln. Und zwar hat er dann einfach, bis er ein Wort können sagen, zum Teil 3-4 Anläufe gebraucht, bis er es können sagen. Und das hat uns natürlich extrem wehgetan. Und wie gehst du jetzt um mit dem? Wir haben ihn können trösten und wir sind vor Gott. Wir haben gebetet, was das Zeug hergegeben hat. Und das war unsere, ich sage jetzt mal, Waffe gewesen, also die wir können machen. Dann sind die Sommerferien gekommen und wir haben können in die Ferien und haben uns sehr intensiv mit ihm unterhalten oder gemacht. Er hat auf dem Zeltplatz einen lässigen Kollegen gefunden und dann ist, bis die Ferien fertig waren, ist Stackeln weg gewesen. Und dann haben wir mal gedacht, so, jetzt gehen wir heim und jetzt, was wartet da auf uns? Und dann hat es da einen riesen Wechsel gegeben. Und zwar, er ist schon auch wieder runter, wo die Kinder gespielt haben und dann ist er wieder gekommen und gesagt, und du machst nicht mit. Und dann haben die anderen Kinder gesagt, und jetzt machst du nicht mit, der Immanuel spielt mit. Und das war für uns ein Wunder. Das war gigantisch. Und das hat sich nachher so gut gegeben. Das andere ist noch ganz kurz ein internes Thema, das er hatte. Meine Frau und ich waren ganz fest darauf, dass wenn sie von der Schule heimkommen, dass sie zuerst wirklich heimkommen müssen. Und nicht irgendwann schon zu einem Gespenden kommen. Wir haben einfach wollen wissen, wo sie sind, damit wir eine gewisse Ordnung haben. Und dann, wenn sie auf dem Spielplatz waren und dann vom Spielplatz weg wollten zu einem Kollegen, haben sie es müssen sagen. Gut, bei den Mädchen war das nicht so das Problem, sie waren Pflegeleiter. Der Junior war eine harte Nuss. Der hat das, glaube ich, nur als Empfehlung angeschaut und nicht als wirklich etwas Wichtiges. Und dann war meine Frau sehr streng, dann hat sie ihn nicht mehr gesehen, dann ist sie ihn suchen, dann hat er von einem Kollegen heimgeholt, retour. Und jetzt kommt die Route, die Joel selbstverständlich gesagt hat, Hausarrest. Hat er einfach ein Hausarrest. Und wisst ihr, wie weh tut das auch mir, wenn er am Fenster steht, raus schaut, seine Kollegen sehen, spielen und er darf nicht raus. Und dann ruft sie, komm doch runter. Dann macht das Fenster auf und sagt, ich habe Hausarrest. Und hat das ganze Quartier auch noch gewusst, wo er ist. Das ist so die Komplexe. Eben, es ist individuell halt.
Gibt es sonst noch Sachen, die du uns willst? Teilen, weitergeben, die dir wichtig waren?
Also was uns ganz wichtig ist, ist, dass wir das Vertrauen aufbauen zu den Kindern. Wir haben sie sehr ernst genommen. Auch wenn ihre Probleme und Sorgen klein waren, wir haben ihnen immer zugelassen und haben sie wirklich ernst genommen. Wir haben dann auch eben den Mittagstisch gehabt und wenn ich das jetzt, das ist bei vielen heute gar nicht möglich. Der Vater kann gar nicht heim und oder wie auch immer, aber die Empfehlung gebe ich wirklich. Nehmt euch die Zeit, einmal in der Woche oder jeden Tag, wo ihr wirklich zusammensitzt und das ausdiskutiert. Einfach mit dem Risiko, dass ihr dann manchmal die Kinder den Spiegel dann auch vorhebt. Oder? Also, mit dem musst du also rechnen, dass dann du auch merkst, oh, da habe ich ein Fettnäpfchen dran. Was wir dann auch immer wieder gemacht haben, ist, wenn die Kinder dann geschlafen haben, sind wir im Zimmer und haben sie gesegnet. Und haben gerade beim Immanuel, wo wir dort so die Probleme hatten, haben wir dann einfach freigesetzt. Und ich glaube, das ist einfach ein Tool oder ein Werkzeug, das wir brauchen können, das unterschätzt wird. Wir haben da einfach eine ganz andere Möglichkeit. Ja. Autorität, genau, du sagst es, Autorität.
Ja. Danke viel mal, mega wertvoll.
Darf ich noch ganz kurz eine Erkenntnis von meiner Enkelin geben, die 4 Jahre und 9 Monate ist. Sie hat gesagt, die Tochter sagt immer, wenn sie von der Schule heimkommt oder Kindergarten, dass sie nach dem Mittagessen ein bisschen runterfahren. Und dann ist sie mal aus dem Zimmer gekommen wieder und ist zu der Tochter angestanden und gesagt, ihr Eltern sind wie Könige. sagt sie, okay, wieso denn? Ihr regiert oder ich muss folgen.
Danke viel, viel mal. Ist super, von so einem erfahrenen Erzieher zu hören, oder? Jetzt gehen wir zurück zu der Bibel. Ich habe zwei Geschichten ausgewählt. Übrigens, ich habe natürlich auch noch einen Gegenstand. Ein weißer Schoggi-Osterhase. Eines der Konfliktthemen, die wir daheim in letzter Zeit hatten, ist Süßes. Die Kinder sind manchmal einfach Süßes nehmen. Oder sie sind zu meiner Mutter, die einen Stock weiter unten wohnt, schnell Süßes holen. Oder bei den Nachbarn können wir auch noch etwas holen. Und wir haben wie müssen ein bisschen miteinander herausfinden, wie wir das handhaben mit den Süßigkeiten. Jetzt zurück zu Jesus. Die eine Geschichte, dort sind Johannes und Jakobus, zwei von diesen Jüngern, zu Jesus gegangen und haben gesagt, Jesus, können wir im Himmel einmal links und rechts von dir sitzen? Und die anderen Jünger, die haben sich empört über das und gefunden, hallo, was stellen die sich da so auf? Und Jesus hat im Markus 10, Vers 42 bis 45 gesagt, ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Und wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Also Jesus hat nicht geschumpft und dem Jakobus und dem Johannes gesagt, ihr solltet euch schämen, euch so aufstellen oder gefunden, jetzt hört mal auf zu streiten zu den Jüngern. Sondern er hat sie wie abgeholt, hat gesagt, eigentlich logisch habt ihr das gerangelt, weil in der Welt geht es so zu und her, dass die Mächtigen herrschen über die weniger Mächtigen. Aber ich habe einen neuen Wert. Wer will gross sein, der soll dienen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch brauchen können, dass wir unsere Kinder, unsere Leute irgendwo abholen und dann wie einen neuen Wert setzen. Wie kann das Zusammenleben funktionieren? Und noch eine andere Geschichte. Ich predige gerne über Petrus. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt. Der Petrus, kurz bevor Jesus gestorben ist, hat Jesus gesagt, ihr werdet euch alle von mir abwenden. Und der Petrus hat gesagt in Markus, doch Petrus versicherte, auch wenn alle sich von dir abwenden, ich nicht. Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Jesus hat den Petrus gewarnt. Er hat ihm gesagt, hey, ich glaube, du überschätzt dich da ein bisschen. Aber der Petrus hat nicht hören. Und der hat Jesus stehen. Und ich glaube, auch wir kennen so Situationen, wo wir sehen, oh, jetzt laufen unsere Kinder in eine nicht gute Sache hinein. Und es war, wie es war. Der Petrus hat Jesus verleugnet. Er hat sie gelügnet, seinen besten Freund zu kennen. Also etwas, das extrem verletzend ist. Und ich glaube, oder ich denke, das haben wir alle schon erlebt, dass uns Kind oder unsere Mitarbeiter verletzen und ja, wehtuend. Wie ist Jesus damit umgegangen? Er ist ja zuerst gestorben und wieder auferstanden. Aber nachher lesen wir von einem Gespräch zwischen Jesus und Petrus, wo Jesus den Petrus dreimal fragt, liebst du mich? Und aus dem, wie Jesus mit dem umgegangen ist, sehe ich wie zwei Punkte, oder eigentlich sind es drei, aber bei Jesus sehe ich zwei. Das eine ist, er ist mit dem Petrus in Beziehung geblieben. Er hat die Liebe weitergelebt. Er war ihm zugewendet gewesen. Und der zweite Punkt ist, er hat ihm Hilfestellung gegeben. Jesus hat gewusst, das, was der Petrus jetzt braucht, ist, dass der Petrus ihn liebt. Und wir können vielleicht auch sagen, dass der Petrus ihm vertraut, dass er nicht mit ihm unterwegs ist. Weil Jesus hat nämlich noch etwas angehängt an dem «Liebst du mich?». Er hat gesagt, weid meine Lämmer. Und er hat eigentlich gemeint, schau zu meiner Kille, weid meine Kille. Und Jesus hat gewusst, das, was der Petrus braucht, ist die Beziehung mit mir, damit er fähig wird, die Kille zu leiten. Und ich glaube, da dürfen auch wir, das dürfen auch wir übernehmen. Das eine ist, dass wir in dieser Liebe, in dieser Beziehung bleiben. Und ich glaube, wir, die nicht Jesus sind, wir brauchen da drinnen auch manchmal noch einen Prozess mit uns selber, wo wir wie können uns bewusst werden, das hat mich verletzt, das hat mir weh da und dann auch vergebt, dass wir wieder können in die Liebe, in die Zuwendung hineinkommen. Weil sonst platzen wir irgendeinmal, wenn wir einfach immer einstecken müssen. Es ist ganz wichtig, dass wir irgendwo da wieder uns reinigen, könnte man vielleicht sagen. Ja. Und auch wir dürfen Hilfestellung geben. Vielleicht heisst das, dass wir das Kind an der Hand nehmen, zum Nachbarn gehen und sagen, jetzt gehen wir uns entschuldigen, dass du die Rose abgerissen hast. Ist bei uns mal passiert. Vielleicht heisst das, dass wir ihm sagen, hey, schreib mal 10 Sachen auf, für was du dankbar bist. Wenn das Kind so ein bisschen, nee, das ist schlecht, nee, das ist nicht gut und alles ist schlecht und überhaupt. Oder vielleicht auch, dass man ihm eine Geschichte erzählt, wenn das Kind sich wertlos fühlt oder minderwertig, dass man ihm sagt, weißt du was, in der Bibel gibt es eine Geschichte, das sagt, erzählt Jesus von einem Kaufmann, der in einem Acker einen Schatz gefunden hat und er hat alles verkauft, um diesen Schatz zu holen. Und weißt du was, Jesus hat alles hergegeben, um diesen Schatz dich, dass du wieder Beziehung haben mit ihm, dass du ihm näher sein kannst. So wertvoll bist du. Vielleicht gibt ihm das Hilfestellung. Jetzt noch eine kurze Klammer. Jesus war ja allein unterwegs als Ausbildner oder Erzieher. Und wir sind häufig zu zweit unterwegs, gerade Eltern. Und darum, bei Jesus finden wir nicht, dass er Konflikt hatte, weil er ja eben allein unterwegs war. Aber es kann eben auch sein, bei uns Eltern, dass wir in diesen Erziehungsmassnahmen uns nicht einig sind. Bei uns kann das mal vorkommen, ich weiss nicht, bei euch wahrscheinlich nicht, oder? Und ich glaube, solange die Eltern anders handhaben, und kein Konflikt daraus entsteht, ist es für das Kind gut handelbar. Wenn es der Mami wichtig ist, dass das Küchentüchli beim Tafeli Küchentüchli hängt und der Papi es halt irgendwo aufhängt, dann ist das für das Kind kein Problem. Aber wenn es einen Konflikt gibt, wenn es Mami und der Papi oder der Co-Chef und der Co-Chef sich nicht einig sind über etwas, dann bewirkt das im Kind etwas. Das Kind wird unsicher. Es merkt, da weiss ich nicht mehr, wo ich mich orientieren muss. Und ich glaube, es kann sogar zu Schuldgefühl kommen, weil das Kind merkt, okay, die streiten jetzt wegen mir. Vielleicht, weil ich irgendeinen Blödsinn angestellt habe und sie sich nicht einig geworden sind. Und ich möchte euch einfach 3 Punkte mitgeben, wo ich das Gefühl habe, die sind wichtig. Das eine ist, dass man den Konflikt klein behalten. Dass man auch probiert, klein zu behalten. Dass man nicht gerade kombiniert, ah, und gestern hat er mich auch noch aufgeregt. Und überhaupt, es ist im Moment gerade schwierig. Und das gibt dann einmal so ein riesiges Gebilde. Sondern wie, hey, wir sind gut miteinander unterwegs, aber genau in diesem Punkt haben wir jetzt gerade, sind wir herausgefordert. Dann ist es, glaube ich, nicht mehr so riesig und nicht mehr so schwierig. Und das Zweite ist, Wert zu klären. Herauszufinden, warum hat jetzt der andere so eine komische Einstellung, die für mich überhaupt keinen Sinn macht. Und vielleicht, wenn der andere uns nachher seinen Wert dahinter erklärt, merkt man, aha, das hat auch etwas. wo er jetzt sagt oder sie jetzt sagt. Und das Dritte ist, wie abschätzen, ob es sich lohnt zu kämpfen. Vielleicht auch mal überlegen, was passiert jetzt, wenn wir es so handhaben. Bei der anderen Seite kommen die Kinder ganz schief raus. Ist es wichtig, dass ich reinstehe und für das kämpfe? Oder ist es eigentlich ein Detail, das gar nicht so wichtig ist? Und ja auch, dass es nicht einen Machtkampf gibt, wo es dann gar nicht mehr um die Sache geht, sondern einfach, ich habe Recht. Das ja, ist sicher auch nicht hilfreich für Kinder. Klammer geschlossen. Vielleicht noch eine Randbemerkung. Jesus war ja nicht wirklich allein unterwegs gewesen, sondern mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Aber die hatten keinen Konflikt gehabt, weil sie in der Einheit waren. Jetzt vielleicht denkst du, hallo Judith, du redest von Jesus, aber ich bin nicht Jesus. Ich weiss ja selber nicht so genau, wie ich den Vater gerne haben kann. Oder mich selber zu gerne haben, das finde ich auch noch ein bisschen schwierig. Ich weiss auch häufig nicht, wie ich jetzt lernen könnte. Das, ja, schön und recht. Und wisst ihr was? Ich im Fall auch. Aber was ich spannend finde, wenn wir uns mal überlegen, vor was hat Jesus eigentlich Angst gehabt vor seinem Tod? Als er dort im Garten Gethsemane Blut geschwitzt hat, war es körperliche Leiden, die Angst von seinen Freunden verlassen zu werden? Oder vielleicht seelische Leiden? Ich denke, das war vielleicht alles auch. Aber wenn wir jetzt den Stephanus anschauen, der ist gestorben mit einem seligen Lächeln zum Himmel. Und der hat all diese Sachen ja auch gehabt. Und ich glaube, das, was Jesus wirklich Angst gemacht hat, ist, dass er die Sünde der Welt getragen hat und in dem innen getrennt war vom Vater. Das Trenntsein vom Vater. Jesus war so etwas von abhängig vom Vater. Und ohne den Vater war er hilflos. Und ich glaube, auch wir sind so etwas von angewiesen auf den Vater. Und so viel haben wir das Gefühl, das müsste ich jetzt doch noch hinbringen mit dieser Kindererziehung. Und ich glaube, der Schlüssel, wie wir in dieser Abhängigkeit sein können, ist, dass wir das Vertrauen auf Gott setzen. Genau. Ich glaube, Gott sagt heute auch zu dir und zu mir, liebst du mich? Vertraust du mir? Behalten wir die Beziehung bei? Und er weiss, das ist die Hilfestellung, die dich und mich befähigt, ein guter Small Group Leiter sein, eine gute Lehrerin zu sein, ein guter Vater zu sein, eine gute Mutter zu sein, ein guter Jungschulleiter, was auch immer zu sein. Und vor etwa einem Jahr bin ich extrem unsicher in der Kindererziehung. Und ich habe gemerkt, ich stütze mich überall ein bisschen ab. Bei anderen Mamis, anderen Kindern, beim Reto, bei meiner Mutter. Und in dem Innen ist meine Sicherheit nicht gewachsen, sondern ich war je nachdem noch hin und her gerissen. Und ich habe gemerkt, nein, Gott ist der, wo ich mein Vertrauen aufsetze, wo mich befähigt, eine gute Mutter zu sein. Jetzt hat die Band langsam vorgekommen. Schauen wir nochmal auf Jesus. Was hat er erreicht bei seinem Tod? Sind die Jünger alle top erzogen gewesen? Nein, der eine hat ihn verraten. Der andere hat gelügnet ihn zu kennen. Und der Rest waren Schisshasen. Das war der Zustand, wo Jesus gestorben ist. Und wisst ihr nochmal was? Jesus hat alles richtig gemacht. Krass, oder? Und erst, als die Jünger den Heiligen Geist empfangen haben, sind sie fähig gewesen, all die Werte, all die Sachen, die Jesus sie gelehrt hat, zu leben, umzusetzen. Und auch unsere Kinder brauchen den Heiligen Geist, um wachsen in diesen Beziehungen. Genau. Und vielleicht gibt es Sachen, die dich jetzt gerade beschäftigen, wo du merkst, da bist du herausgefordert, da fühlst du dich schwach. Und ich glaube, genau in diese Sachen hinein, vielleicht, ich habe zum Beispiel gemerkt, ich bin so viel ungeduldig mit den Kindern. Und ich kann mir schon Mühe geben, geduldig zu sein, aber es klingt mir nicht so recht. Und ich glaube, genau in das hinein sagt Gott, liebst du mich? Vielleicht kannst du das Bild noch mal einblenden. Genau in das hinein streckt dir Gott die Hand entgegen und sagt, du darfst meine Hand nehmen und ich befähige dich, geduldig zu sein. Komm zu mir mit dieser Ungeduld, du musst es nicht selber schaffen. Und ich glaube, indem wir diese Hand nehmen, dürfen wir nachher mutig loslaufen und Schritt tun, mit unseren Kindern unterwegs sein. Und Jesus, wenn er sieht, da kommt der Grube, zieht er uns ein bisschen über an der Hand. Oder er sieht, da ist jemand, der dir helfen kann und er bringt uns dorthin. Oder er sagt, da ist ein Buch bereit, das musst du lesen. Und wir kommen dorthin. Aber wir dürfen in einer gewissen Unbeschwertheit loslaufen und wissen, wir sind an der Hand vom Vater und er führt uns gut. Und ja, vielleicht können wir uns auch jetzt gerade Zeit nehmen, zu schauen, was uns jetzt gerade wichtig geworden ist und vielleicht ganz bewusst die Hand vom Vater greifen. Und ich danke dir, Jesus, dass du so ein Vorbild gewesen bist und uns so viel gezeigt hast, wie wir unsere Kinder oder unsere Leute, die wir zu tun haben, wie wir sie ausbilden und befähigen können. Und ich danke dir, dass du so in einer Abhängigkeit auch gelebt hast vom Vater. Und Heilige Geist, ich bitte dich, dass du jetzt redest und Sachen aufbringst und neu freisetzt und Mut schenkst und Hoffnung, gerade in diesem zweiten Teil Worship. Amen.